Ich habe gehört, ihr seid gerade in einer Reihe und da geht es um Nachfolge, Menschen in der Nachfolge Jesu, da geht es um JüngerInnen und wenn ich mir anschaue, was so für einzelne Themen da dran kamen und kommen, dann sind es meistens einzelne Personen, die ihr euch anschaut. Das ist deren Weg, die Fragen, die sie haben, die Veränderung. Und heute ist das ein bisschen anders. Es geht natürlich auch darum. Aber heute geht es nicht um eine Person und was wir vielleicht von dieser einen Person sehen und lernen dürfen, sondern es geht heute um zwei Personen in der Nachfolge. Und es geht vor allem darum, was zwischen diesen beiden Personen passiert. Und es geht um deren Dynamik und um deren gemeinsamen Nachfolge und was das mit uns als Gemeinschaft zu tun hat. Da liegt heute der Fokus. Es geht einmal um Simon mit Beinamen der Zelot. Und dann haben wir Matthäus, der jetzt keinen eigenen Beinamen hat. Aber damit man weiß, um welchen Matthäus es geht, kennt man den auch als den Zöllner. Und das sind beides Jünger, über die wissen wir eigentlich ganz wenig. Da gibt es nicht viel Text. In der Regel tauchen sie in den Listen auf, wenn die Jünger genannt werden. Da gibt es keine großen Geschichten dazu, da gibt es keinen langen Bericht. Und doch steckt in den beiden eine enorme Sprengkraft. Denn die zwei könnten von ihrem Hintergrund kaum unterschiedlicher sein. Da haben wir einmal Simon der Zelot. Von dem wissen wir so gut wie nichts, außer dass er Zelot ist, vermutlich. Aber wir wissen etwas darüber, was ein Zelot ist. Denn das ist eine politische Gruppierung zur Zeit Jesu. Und das sind für gewöhnlich sehr radikale Menschen, radikale Juden, die die römische Besatzung vor allem im Blick haben. Die wollen die nämlich loswerden. Und das auch notfalls mit Gewalt, deswegen hat er so ein schönes Schwert bei diesem Bild in der Hand, weil sie ein unabhängiges Israel wollen, eine Gottesherrschaft nach dem Gesetz Mose. Und sie sind deswegen Zeloten, weil Zelot übersetzt sowas wie Eifer heißt. Und die haben einfach so eine ganz große, einen großen Eifer, ein großes Bedürfnis, ein ganz großes Feuer in sich. Die wollen das erreichen. Denen ist das ein ganz großes Anliegen und die sind bereit, ganz viel zu investieren und zu geben. Also der Zelot, der Eiferer, der möchte die römische Besatzung loswerden und einen Gottesstaat wieder errichten. Und dem gegenüber steht Matthäus. Und Matthäus war Zöllner. Und damit war er auf einem politischen Spektrum auf der ganz anderen Seite als Jude. Denn als Zöllner war er im Grunde ein Kollaborateur der römischen Besatzung, der Römer. Das war also einer, der von den eigenen Landsleuten Geld eingetrieben hat für die Römer, dabei durchaus mal was in seine eigene Tasche stecken konnte und sich selbst bereichert hat. Und als solcher waren Zöllner in der jüdischen Gesellschaft sehr weit unten. Zum Teil wurden die ausgeschlossen aus der Synagoge, durften nicht mitmachen, wurden als unrein angesehen, als unglaubwürdig und für viele galten sie als jenseits irgendeiner Rettung, jenseits der Rettung Gottes. Und wenn so ein Zelot, der einen Hass auf die Besatzung hatte, und ein Zöllner, der genau mit dieser Besatzung zusammenarbeitet, aufeinandertreffen, dann konnte das durchaus blutig enden. Es gibt Berichte, dass manche Zeloten, man sieht hier unten so einen kleinen Dolch, so einen Dolch in ihrer Armtasche hatten, so dass man es nicht sieht. Und wenn die auf dem Marktplatz einem Zöllner begegnen, dann kann es mal kurz zack machen und man ist verschwunden. Niemand hat gesehen, was passiert ist und der Zöllner bleibt zurück, blutend. Also wir reden hier von einer sehr gewaltvollen und hasserfüllten Beziehung zweier Berufsgruppen. Und was lesen wir dann, wenn Jesus Menschen ruft? Jesus ruft genau so einen Zelot und genau so einen Zöllner in sein gemeinsames Team, in die gemeinsame Jüngerschaft. Und das Spannende ist, dass wir so gut wie nichts über die beiden lesen. Dass es kaum Text darüber gibt. Das heißt aber, in der Bibel steht nichts davon, dass es Konflikte gibt. Da steht nichts davon, dass es Streit gibt, dass es irgendwelche ideologischen Grabenkämpfe gäbe. Wir lesen nichts. Und dieses Nichts, diese Stille über die zwei, die ist ganz schön laut. Das bedeutet nämlich, was auch immer da passiert ist, zeugt von etwas ganz Großem, was sie zusammenbringt. Weil sie eben eine neue Identität, ein neues Wer bin ich, finden im Reich Gottes. Und wir schauen heute, was wir von diesen beiden gemeinsam lernen können. Wir fangen mit Matthäus an und dem ersten, was wir von Matthäus lernen können. Denn es ist egal, wo der andere herkommt. Ein Zöllner, ein Ausgestoßener, einer, den man gesellschaftlich abschreibt. Zu dem sagt Jesus, folge mir nach. Und das sagt er nicht trotz der Vergangenheit von Matthäus. Das sagt er nicht, obwohl er Zöllner ist, sondern das sagt Jesus zu Matthäus, genau weil er diese abgeschottete, abgetrennte, verstoßene Realität lebt. Genau weil er Zöllner ist und kennt, was es heißt, verloren zu sein, ruft Jesus ihn heraus. Und das zeigt schon mal Grundlegendes darüber, wer Jesus ist und wen er ruft. Und dass es eben nicht an der Vergangenheit liegt, sondern an Jesu Gnade. Er interessiert sich nämlich für Menschen, unabhängig dessen Hintergrund. Die religiöse Elite damals, die dachte, wir sind top. Wir sind die Guten. Wir brauchen eigentlich niemanden, der uns heilt. Wir brauchen keinen Arzt. Und Jesus greift das auf und sagt, da habt ihr recht. Wer es braucht, sind eben die, die krank sind und die Ausgestoßenen sind. Und deswegen sitzen da am Tisch bei Jesus genau diese Personen, die es nötig haben, die es brauchen. Und nicht die mit dem richtig guten Lebenslauf, dem perfekten, der perfekten Vita zu sagen, ich bin es wert, Nachfolger zu werden. Wenn wir uns so dieses Geschehen um Matthäus anschauen, dann ist das nichts Unbekanntes. Im Laufe der Kirchengeschichte sind ganz schön viele Personen aufgetaucht, die so einen ähnlichen Verlauf haben. Ich greife mal einen heraus. Und das ist John Newton. Sagt euch, okay, Andreas sagt es natürlich direkt was, aber sagt euch vielleicht erstmal nichts, ist nicht schlimm. John Newton lebte im 18. Jahrhundert und er war Sklavenhändler. Und er war ein ganz schön brutaler Sklavenhändler. Ich weiß nicht, ob man Sklavenhändler sein kann, ohne brutal zu sein. Es ergibt sich, glaube ich. Und er ist verantwortlich für sehr viel Leid. Er fuhr eben mit in den Sklavenschiffen, hat geschaut, dass die von A nach B transportiert werden. Er trank viel Alkohol, ist da sehr aus sich herausgegangen. Man weiß, er lachte über Christen, machte sich darüber lustig. Und dann wird er schwer krank. Und er lebt auf einer Überfahrt, die auch nicht so gut lief, eine radikale Umkehr. Und bekehrt sich und wird Christ. Aber das heißt nicht, dass John Newton so eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Also er war der schlimme Sklavenhändler. Es gibt so einen Punkt, wo er feststellt, das ist nichts. Und als er am anderen Hafen auftaucht, ist er plötzlich verändert. Nein, danach macht er erstmal weiter. Also er ist weiterhin Sklavenhändler, verkauft Sklaven, fährt auf den Schiffen mit. Und es braucht ganz schön viel Zeit, die an ihm arbeitet, bis er feststellt, das, was ich hier tue, das ist nicht gut. Und das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Und er fängt an, sich mit Pastoren auszutauschen und darüber zu schreiben und zu reden. Und erst als er älter wird, fängt er an, vom Sklavenhändler zum Bekämpfer des Sklavenhandels zu werden. Das war nicht von heute auf morgen. Das war ein langer Prozess. Und er wird selbst Pastor und schreibt dann ein Lied, das heute, glaube ich, jeder Christ kennt, und das ist Amazing Grace. Ein Sklavenhändler, der eine ganz schön dunkle Vergangenheit hat, bekehrt sich und bekommt einen ganz großen Einfluss darüber, wie sich die Weltgeschichte auch entwickelt. Aber nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so tief in die Kirchengeschichte gehen. Wir finden auch heute noch genug Menschen, die nicht die beste Vergangenheit vielleicht haben, die in einer Abhängigkeit waren, die Schuld auf sich geladen haben, die zerbrochene Beziehungen verantworten und die durch Jesus in der Nachfolge neues Leben und neue Identität bekommen. Und zwar nicht, weil sie alles richtig gemacht haben, sondern weil Jesus Menschen herausruft und verändert. Und dann kommen wir vielleicht zu einem etwas unbequemen Punkt, wenn ich dir die Frage stelle, okay, schau dich mal innerlich in dem Raum hier um. Ich habe überlegt, naja, in Stuttgart gibt es sehr viele Gemeinden, auf die wir gucken könnten, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Wir bleiben einfach mal unter uns. Wer ist alles hier? Und was gibt es vielleicht für Menschen, auf die du auf Abstand gehst? Nicht unbedingt wegen dem, was sie heute sind, sondern wegen dem, was du weißt, wo sie herkommen, wie deren Vergangenheit aussieht. Vielleicht, weil du sagst, ja, der ist schon heute nett beim Kaffee trinken. Puh, aber wenn du wüsstest, was der früher alles getrieben hat. Aber es muss gar nicht so persönlich sein. Vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen subtiler. Ah, es sind Menschen aus einem bestimmten Milieu, bestimmte Prägung, eine bestimmte Lebensgeschichte, bestimmte Einstellungen. Da ist es schwierig, miteinander umzugehen. Und die Frage, die wir durch die Person Matthäus eigentlich mitbekommen, ist, wenn du Menschen hier siehst, siehst du die mit den Augen ihrer Vergangenheit an oder eigentlich mit den Augen Jesu? Jesus sagt, es ist egal, wo du herkommst, denn nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das Schöne ist, Matthäus ist Zöllner und bekommt den Zusatz, aber er bleibt auch Matthäus, der Zöllner, sonst würden wir heute nicht so viel darüber reden. Also Jesus nimmt, aber verändert nicht die komplette Person. Matthäus bleibt Matthäus. Wie kommt das, wie passt das mit dem Rest zusammen? Schauen wir uns jetzt an, denn es ist zwar egal, wo der andere herkommt, aber wenn wir uns Simon anschauen, dann ist es nicht egal, wo du hingehst. Simon, der Zelot. Ein Mann voller Eifer. Also jemand, der wirklich Feuer in sich hat. Und Eifer ist erstmal gar nichts Schlechtes. Eigentlich, Eifer ist ja etwas Gutes, ne? Wenn man für etwas brennt, wenn man Leidenschaft hat und wenn man da sich reingibt. Das ist was Schönes. Eifer, ein tiefes Verlangen, Gottes Willen zu tun. Seine Ehre zu suchen. Wenn wir in 2. Könige gehen, da ist Jehu, auch spannende Person, und der möchte den Götzendienst aus Israel vertreiben. Also auch eine Person, die sehr positiv dargestellt wird. Und der schreit, kommt mit mir mit und seht meinen Eifer für den Herrn. Also ist der Eifer, ist was richtig Gutes, ist was Tolles, ist was Positives. Das ist nichts Schlechtes. Aber Eifer braucht auch die richtige Richtung. Eifer muss auch gelenkt werden. Denn der Simon, der hatte Eifer, aber zunächst in eine Richtung, die eben von Gewalt und von politischem Kampf geprägt ist. Und Jesus löscht auch Simons Identität nicht aus. Der Simon bleibt der Einfacher, auch noch später. Jesus löscht nicht die Identität aus, aber er verwandelt den Eifer. Simon bleibt der Einfacher. Er bleibt leidenschaftlich, aber seine Leidenschaft bekommt ein neues Ziel. Die richtet sich nicht mehr im Kampf gegen andere Menschen, sondern sie richtet sich in der Hingabe an das Reich Gottes. Jesus beruft Simon nicht wegen dem, was er war, sondern wegen dem, was er ist und was er werden kann, um das Potenzial, was drinsteht. Jesus ruft Simon wegen dem, wo er hingehen wird. Ein kämpfender und eifernder, überzeugter Mann für die Menschen. Ich muss zugeben, ich kenne das ein bisschen aus meinem eigenen Leben. Als ich jung war, ein Jugendlicher, muss ich zugeben, war ich gegenüber der Kirche sehr kritisch eingestellt. Mit Kirche meine ich insbesondere die Landeskirche. Ich habe die ein bisschen belächelt. Ich habe die auch vielleicht in meiner Sprache abgewertet, weil mein Herz, es war zutiefst missionarisch. Ich wollte Menschen erreichen und wollte, dass die von Jesus hören und dass die errettet werden. Und ich war überzeugt, das ist nicht, wie Kirche arbeitet. Das passt nicht zusammen, mein Eifer und wie diese Institution arbeitet. Und dann kam mein FSJ in einem CVJM und dort habe ich einen Pfarrer kennengelernt. Das war schon mal eine erste große Hürdenabbau. Und ich habe eine Kirchengemeinde, die dazu gehört, kennengelernt. Und ich habe Menschen dort kennengelernt und habe festgestellt, oh wow, die haben ja dasselbe Herz wie ich und die haben irgendwie auch das gleiche Ziel. Und die lieben Jesus. Das hat mich echt überrascht, weil ich das bis zu dem Zeitpunkt nicht erlebt habe. Und ich habe festgestellt, wir haben das Gleiche. Die machen das aber auf ihre eigene Weise. Die machen das anders. Auch heute noch machen die das anders als ich. Aber wir haben das gleiche Ziel. Wir sind vielleicht in unterschiedlichen Organisationen tätig, aber wir haben das gleiche Ziel. Und dieses Erlebnis in meinem FSJ hat mich zutiefst verändert, tatsächlich. Ich würde sagen, mein persönlicher Eifer ist bis heute noch da. Aber die Richtung hat sich verändert. Die Perspektive hat sich verändert. Heute schlägt mein Herz stärker dafür, dass wir unabhängig unserer christlichen Prägung zusammenfinden und miteinander am gleichen Ziel arbeiten und nicht gegeneinander sind, sondern ein Reich Gottes vor Augen haben. Und das nicht, weil wir gleich denken und gleich handeln und die gleiche Methode haben, sondern weil Jesus größer ist als wir und wir alle in seiner Nachfolge sind. Du hast dir eben die Frage gestellt, okay, wo gibt es Menschen, wo vielleicht eine Distanz zwischen uns ist, wegen dem, wo die anderen herkommen. Und jetzt ist aber die Frage, nicht wo kommst du her, sondern wo stehst du gerade? Und wenn du nach vorne schaust, wo stehst du, wo du heute schon verändert wurdest? Wo stehst du, wo Jesus schon etwas an deiner Perspektive verändert hat? Und wo gibt es vielleicht etwas, wo du merkst, boah, das hindert mich aber noch, mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Prägungen gemeinsam unterwegs zu sein? Wo habe ich vielleicht noch Urteile, Vorurteile? Wo habe ich noch ein Die- und Wir-Gefühl? Wo ist vielleicht ein Eifer, aber in eine falsche oder in eine nicht optimale Richtung? Wo gehst du hin? Jesus, ist es egal, wo du herkommst, aber er nimmt das, was du mitbringst aus deiner Vergangenheit und er nimmt das, wer du jetzt bist und möchte dich in die richtige Richtung lenken und verändern. So wie Matthäus der Zöllner nach wie vor Matthäus der Zöllner ist, so bleibt Simon der Eiferer bis zum Schluss Simon der Eiferer. Die Identität werden nicht ausgelöscht. Sie bleiben, weil egal wo du herkommst, nein, egal wo der andere herkommt, ist egal, es ist nicht egal, wo du hingehst, denn gemeinsam bezeugt dir Gott. Das ist der richtig starke Punkt bei Simon und Matthäus. Der eine war früher bereit zu kämpfen und zwar gegen Leute, die damit am Tisch sitzen. Und der andere, der war Verräter für alle anderen. Und dann sind sie gemeinsam unterwegs. Sie sind gemeinsam im Dienst. Nicht nur die zwei, sondern auch alle anderen und die Geschichten, die sie mitbringen. Sie werden gemeinsam Teil von Gottes Geschichte und Reich. Jesus hat von ihnen nicht verlangt, dass sie ihr Sein, ihre Identität auslöschen. Sie bleiben alle, wer sie sind. Sie tragen alle nach wie vor ihren Namen. Aber er hat ihre Perspektive so verändert, dass sie miteinander am Tisch sitzen können und miteinander Abendmahl feiern. Und das prägt sie so zusammen, dass sie, nachdem Jesus stirbt und aufersteht, sie diese Botschaft des Evangeliums weitertragen. Es entsteht in der Gemeinschaft eine Bewegung, die die Welt verändert. Nicht, weil sie machtvoll sind, nicht, weil sie besonders heilig sind, nicht, weil sie besonders gut reden können, sondern weil sie eine Gemeinschaft sind. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, insbesondere in den Evangelien, ist das Gebet, was Jesus im Garten Gethsemane betet, am Vorabend seiner Hinrichtung. Und er geht nochmal alleine in diesen Garten und betet. Und wenn ich mal drüber nachdenke, okay, ich weiß, morgen früh kommt Verurteilung, kommt Kreuzigung. Was würde ich da alles beten? Und Jesus betet für seine Jünger. Was würde der alles für seine Jünger beten? Oh, dass sie durchhalten, dass sie genug Kraft haben, dass sie nicht ängstlich sind, dass sie kämpfen können, dass sie standhaft bleiben. Das sind alles Dinge, die ich mir vorstellen könnte, was Jesus beten würde, kurz vor Beginn der Passion. Aber Jesus betet ein bisschen was anderes, als ich denke. Johannes 17 steht das. Und dort wird das Gebet eingeleitet mit: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass sie Gott und Jesus erkennen. Und es geht dann ein bisschen weiter und ich springe zu Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, meine Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das wären in dem Fall dann wir, die wir hier sitzen. Damit, also er bittet Gott, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ewige Leben ist zu erkennen, dass Gott der wahre Gott ist und Jesus von ihm gesandt. Und das wird geglaubt, weil wir eins sind. Dieses Einheitssein, dieses Miteinander unterwegs sein, das ist nicht so ein nettes Extra. Ah, wenn du Christ wirst, dann ist so ein bisschen der Benefit, der positive Nebeneffekt, dann bist du auch Teil von der Gemeinschaft. So, das kannst du noch mitnehmen. Aber das, was Jesus betet, ist, das ist nicht so das, was dazukommt, sondern das ist, worum es geht. Das ist, wo das Zeugnis über Gott tatsächlich stattfindet. Das ist das Zeugnis in der Welt, dass Jesus Gott ist. Es sind nicht unsere netten Worte, wenn vorne einer predigt. Nicht wie ich, der dann hier steht und sich irgendwie versucht, rhetorisch gut zu beweisen. Das ist nicht diese großen Gebäude, die überall in der Stadt erkennbar sind, die, manchmal muss meine Kritik noch raus, vielleicht auch ein bisschen viel Geld kosten. Das ist nicht der politische Einfluss, den wir irgendwie nehmen und dadurch versuchen, die Gesellschaft zu prägen. Jesus betet, es ist die Einheit und Einssein und daran erkennt die Welt, dass ich Gott bin. Und das ist ewiges Leben. Es ist gerade Weltmeisterschaft. Deswegen entschuldigt mich, dass ich so ein Beispiel bringe. Meine Frau ist mit den Kindern draußen. Die würde mir nämlich bei sowas immer den Kopf abreißen. Die findet Fußballvergleiche ganz schlimm. Aber ich komme nicht drum rum. Es ist einfach, es ist Weltmeisterschaft. Und wenn ihr euch die deutsche Mannschaft anschaut, dann sind da unglaublich viele Bayern-Spieler drauf. Na, vielleicht hole ich jetzt nicht alle ab, weil nicht jeder Fußball mag. Aber wenn ihr drüber nachdenkt, mögt ihr den FC Bayern? Vermutlich ein Großteil hier eher nicht. Spätestens wenn Ligabetrieb ist oder DFB-Pokal und die spielen hier in Stuttgart, kann ich mir vorstellen, dass da nicht so die große Sympathie kommt. Und dann schauen wir uns so eine deutsche Mannschaft an mit 6 Bayern-Spielern und die treffen auf 4, mittlerweile sind es nur noch 3, Dortmunder, BVB-Spieler. Und da ist dann plötzlich noch einer aus diesem verhassten Leipzig auf dem Feld. Und dann kommt noch einer aus Galatasaray, Istanbul und aus Liverpool und Real Madrid. Und das sind alles Mannschaften, wenn die im Ligabetrieb aufeinandertreffen, dann sind das Rivalen. Und dann merkt man das. Und dann stichelt man sich gegenseitig an. Aber wenn die alle in einer Weltmeisterschaft erfolgreich sein wollen, dann müssen die ablegen, zu welchem Verein sie gehören. Die bleiben Vereinsspieler. Das sind sie jetzt immer noch. Die sind alle unter Vertrag. Und wenn die im Juli zurückkommen, dann gehen die zurück in ihre Vereine. Das bleiben die. Aber während der Meisterschaft können die ein Turnier nur gewinnen, wenn sie ablegen, dass sie ein Dortmunder und ein Stuttgarter und ein Bayern-Spieler ist. Und wenn sie das machen, dann kann so ein Dortmunder aus dem Mittelfeld einen Traumpass auf einen Stuttgarter spielen, der sich nur noch umdrehen muss und ein Tor schießt. Das geht, weil sie ablegen, aus welchem Verein sie kommen. Und dann, wenn man das tut, dann kann man als Mannschaft auftreten. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Es wurde ja versucht, die Mannschaft als Titel durchzusetzen. Es hat nicht so funktioniert. Aber der Gedanke dahinter ist, wir sind ein Team. Wir spielen miteinander. Wenn die Leute das Nationaltrikot tragen, dann zählt die Vereinsrivalität nicht mehr. Und das ist das, was Jesus hier meint. Es geht nicht darum, unsere Identität abzulegen, zu vernachlässigen. Es geht nicht darum, dass wir plötzlich alle gleich denken, alle gleich fühlen, alle die gleichen Argumente verwenden. Es geht nicht darum, dass wir alle nicht nach wie vor unsere Heimat haben. Aber im Reich Gottes sind wir eins, damit die Welt glaubt. Wir sind nicht aufgerufen, alles abzulegen. So ein Einheitsbrei. Es ist gut, dass wir alle unsere Unterschiedlichkeiten mitbringen. Und wie man bei Simon und Matthäus sieht, behalten wir die. Aber es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, einander zu lieben und Beziehung zu leben. Echte und tragfähige und ungekünstelte Liebe. Und das ist etwas, das beginnt nicht bei dem anderen. Das ist etwas, das beginnt bei mir. Das beginnt bei dir. Seid ihr bereit, auf andere Schritte zuzugehen und die gemeinsame Verbindung über die Unterschiedlichkeit zu stellen? Das wird hier sichtbar. Das passiert bei Simon und Matthäus. Die bringen mit, wo sie herkommen, aber sie stellen ihre Nachfolge über das. Wir haben Simon den Eiferer, wir haben Matthäus den Zöllner. Zwei Menschen, die kaum unterschiedlicher sein könnten aus ihrem Background. Und es ist nicht entscheidend, wo sie herkommen. Es ist entscheidend, dass sie mit Jesus in die Zukunft gehen. Dass sie sich verändern lassen, dass sie gemeinsam unterwegs sind und in dieser Gemeinschaft die Welt erkennt, wer Jesus ist. Und somit gilt es auch für dich. Es ist völlig egal, wo du herkommst. Es kommt darauf an, wo du hingehst. Es ist völlig egal, wo dein Sitznachbar herkommt. Entscheidend ist, dass ihr gemeinsam und miteinander Jesus nachfolgt. Denn wir müssen niemanden retten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das tut Gott. Wir können nur Teil von etwas anderem sein. Von einer Gemeinschaft, in der Gottes Liebe sichtbar wird. Darin liegt Segen. Amen.